Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Mit der wundervollen Kate Kitchenham, mit Charlie, Nox und mir. Es ist sehr witzig, weil heute sind wir wieder alle zusammen, wir vier. Und die Hunde, die haben sich schon so ein bisschen zurechtgebellt, habe ich das Gefühl.
Ja, ich hoffe, sie haben sich ausgebellt. Ne? Ja. Irgendwie wurde hier draußen Rasen gemäht und dann haben sie ordentlich beide sich gegenseitig befeuert, Gas gegeben und jetzt ist Ruhe im Karton.
Jetzt ist gerade Ruhe im Karton, aber es kann sich jede Sekunde ändern, Freunde. Das macht aber nichts, denn ihr seid ja Hundefreunde, genau wie wir. Unsere Folge heißt heute, wollen Hunde uns manipulieren?
Ja, das ist ja echt krass. Das geistert ja immer so durch die Hundewelt, ne? Mein Hund will mich manipulieren. Mein Hund weiß genau, was er tun muss, damit ich dann dies und das tue. Und dem gehen wir heute mal auf den Grund.
Also wenn ich so in Charlies wundersüßen kleinen Bärchen braunen Augen gucke, dann muss ich sagen, ich glaube schon, dass er weiß, was er mit diesen Augen so alles machen kann. Aber absichtlich, der ist ja so ein lieber Schnuckiputzi, der würde mich doch niemals manipulieren. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das traust du ihm nicht zu, ne? Dass er das gerne möchte, dass du für ihn die Tür aufmachst und ihn rauslässt.
Ich finde dieses Wort manipulieren halt so krass. Manipulieren, das Wort hat für mich halt so eine, ist halt so ein, sag ich mal, negativ besetzt ein bisschen. Beeinflussen? Kann er mich beeinflussen? Ja, natürlich kann er das. Er ist der süßeste, schönste Hund der Welt. Natürlich. Aber das liegt ja auch so ein bisschen an mir. Kennst du das? Das ist auch in jeder Beziehung so. Lass ich das mit mir machen? Ja oder nein? Kann mich jemand manipulieren? Ja oder nein? Dafür kann ja der Hund nichts.
Nein, natürlich nicht, Madita. Und das ist sowieso die grundsätzliche Entscheidung, die wir uns hier fällen. Darum geht's. Wir haben jetzt kein Erziehungsthema heute.
Nein.
Sondern wollen Sie jetzt mal diesen Begriff Manipulation oder Beeinflussung, was sich sehr viel plüschiger und rosa anhört. Das passt.
Manipulieren
ja.
Ist okay. Wir wissen ja, was gemeint ist.
Okay, eigentlich ist es das Gleiche, weil es geht ja darum, auch wir Menschen sind ticken so.
Ja.
Wir sind soziale Wesen und egal, ob wir mit unseren Kindern oder unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin uns auseinandersetzen, unterschwellig würden wir gerne unsere Ziele erreichen und manchmal macht das Sinn, Umwege zu nehmen, weil wir wissen, wie der andere so tickt. Und dann sagen wir Dinge vielleicht nicht frei heraus, sondern arbeiten daran, dass er auf eine andere Art und Weise dahin kommt, was wir eigentlich möchten. Also ich kann mich davon nicht ganz frei machen, dass ich so teilweise auch bei meinem Mann versuche, Dinge zu erreichen, wo ich weiß, er wäre genervt, wenn ich ihn direkt fragen würde. Ja, und da gibt es verschiedene Wege. Und ich sag mal so eins, Hunde sind ja auch soziale Wesen und Hunde haben eine krasse soziale Intelligenz. Und deswegen leben sie so erfolgreich mit uns Menschen zusammen, weil sie uns so gut lesen können. Und weil sie uns so gut lesen können, heißt es natürlich auch, dass sie eventuell im Laufe des Zusammenlebens mit uns Strategien entwickeln, wie sie uns am besten dazu veranlassen können, gewisse Dinge zu tun. Und wir müssen natürlich immer sehr stark aufpassen, dass wir dabei nicht vermenschlichen, also dem Hund irgendwas übertragen, was bei uns Menschen eins zu eins identisch so wäre. Aber dazu gibt's ja die Wissenschaft.
Oh, und was sagt die Wissenschaft?
Ja, die Wissenschaft hat sich dem Phänomen natürlich auch angenommen und hat da mal ganz genau hingeguckt. Hunde sind ja ein super Modell, um sowas mal zu untersuchen, zu welchen kognitiven Leistungen sind andere Lebewesen in der Lage, außer uns Menschen. Bei uns Menschen wissen wir schon recht viel und dann werden ganz häufig auch Studien mit Hunden wiederholt, die mit Menschen gemacht wurden vorher.
Aha.
Oder man weiß eben halt von anderen Tierarten, zum Beispiel bei den großen Menschenaffen, dass man sehr viel beobachten kann, dass die Tiere dazu neigen, sich gegenseitig Hinweise zu geben, was sie gerne würden, was sie gerne erreichen wollen würden, um das Gegenüber zu manipulieren, das auch zu tun. Zum Beispiel Bettelverhalten gibt es bei Schimpansen ganz viel. Und das kann man eben halt sehr...
Um was betteln die?
Um Futter jetzt zum Beispiel.
Also wenn nur Sex ein, betteln. Also betteln generell beim...
Sex fällt mir sofort.
Bei der Paarung.
Vielleicht sollten wir nochmal einen anderen Podcast machen.
Aber weißt du, bei Sex betteln doch wirklich alle Tiere, das Männchen, Weibchen. Und das ist ja jetzt bei den Menschen auch nicht wirklich anders. Und das ist so ein typisches
Beispiel. Ehrlich, ist das ein gutes Beispiel?
Weißt du, das ist so das Krasse. Also das ist sofort das, was mir direkt einfällt. Futter bestimmt auch. Aber bei den Schimpansen oder so hätte ich direkt gedacht, ah ja, das geht bestimmt um die Paarung.
Ja, obwohl Paarung bei Schimpansen, vor allem bei Bonobos, auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund hat. Nämlich auch da geht es wieder um Manipulation oder um Friedensstiften. Also, dass man versuchen möchte, eine aufgeladene Situation, wo vielleicht gerade Konflikt in der Luft schwelt, durch Sex zu befriedigen, so. Mhm. Und dadurch die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Das ist irgendwie eine super Strategie der Bonobos, aber das führt jetzt zu weit, weil ich finde es an sich gut, dass du das gesagt hast mit dem Sex, weil tatsächlich das etwas ist, was ziemlich bei vielen Arten vorkommt, dass man das
in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn
weibliche Wesen ihre Ovulation, also ihren Eisprung haben, dann versuchen sie natürlich, die Aufmerksamkeit der Männchen zu erregen, sei es durch Markierverhalten oder entsprechendes Verhalten auf sich aufmerksam machen. Und Männchen haben ja meistens immer Bock. Also sobald ein Mädchen in der Nähe ist, die bereit ist, also in der Tierwelt und auch bei uns Menschen, bei manchen Individuen ist das so, dann ist es tatsächlich so, dass man das bei sehr vielen Tierarten findet. Aber grundsätzlich ist dieses Verhalten, ich möchte dich zu etwas bringen, was ich gerade möchte. Also, dass du etwas tust, damit ich ein Ziel erreiche. Das ist etwas, was es bei nicht so vielen Tierarten gibt. Aber, und das ist das Interessante, es gibt es sehr viel zwischen Mensch und Hund. Ah. Auch zwischen Mensch und Katze zum Beispiel. Aber Mensch und Katze ist noch nicht so gut erforscht. Zwischen Mensch und Hund ist es schon ganz gut erforscht.
Aber zwischen Hund und Hund gibt's das auch?
Eben nicht.
Ach, eben nicht.
Also auch das gibt es ein bisschen, wenn du so hier in der Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel guckst, da natürlich viel, da wird schon geguckt, wird gefiebt, ich hätte gerne Aufmerksamkeit oder ich bin in Gefahr, die Mutterhündin kommt angerannt, kümmert sich um die Welpen, auch der Vater Rüde. Also das schon. Aber so, wenn sie erwachsen sind, dann wird noch mal ein bisschen gebettelt, aber ziemlich schnell sind die Verhältnisse geklärt. Und dann finden wir wenig dieses Verhalten, ich möchte gerne, dass du das tust und deswegen mache ich etwas anderes.
Also jetzt mal ganz doof gesagt, mir fällt jetzt sofort ein, wenn du sagst, zwischen Hunden ist das gar nicht so stark. Ich wohne jetzt ja mit hier in der Familie und Charlie ist der einzige Hund. Wenn bei uns jemand nach Hause kommt, wirft er sich natürlich sofort auf den Rücken und möchte am liebsten 10.000 Stunden, 300 Jahre am Bauch gestreichelt werden. Also das, für mich hat das jetzt persönlich gar nichts Unterwürfiges, sondern er freut sich einfach so derbe, dass wir wieder da sind, dass er halt denkt, Leute, endlich, bitte streichelt mich. So kommt es bei mir zumindest an.
Ja, es ist auch nicht falsch.
Also, aber er will was.
Er will.
Also,
er möchte Aufmerksamkeit, er möchte beachtet werden.
Das meine ich. Das ist für mich so eine typische Situation. Und wenn jetzt ein anderer Hund reinkommen würde, würde er sich ja nicht auf den Rücken legen, weil er gestreichelt werden will. Weißt du, was ich meine?
Also da müssen wir auch nochmal zwei Sachen trennen.
Ja, bitte.
Eigentlich ist das Beispiel gut, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja. Aber grundsätzlich gehört es zum Demutsverhalten. Demutsverhalten, ja, aber das hört sich bei uns immer gleich so negativ notiert an. Das ist nicht negativ bei Hunden. Ah. Wenn Hunde in einer Gruppe leben, und dann ist es ja meistens so, dass Hunde tagsüber, also freilebende Hunde, unterwegs sind auf der Suche nach Futter und treffen sich abends wieder. Und natürlich gibt es eine Rangordnung. Meistens sind die Erwachsenen die Älteren, die von den Jüngeren angehimmelt werden. Und dann kommt man wieder zusammen.
Ich bin hier nicht der Rang, die
das denkst du, Matita. Aber an dem Verhalten von Charlie würde ich jetzt interpretieren, dass er dich schon für seine, in Anführungsstrichen, Erwachsenenfigur hält,
an der er sich... Ich bin die erwachsene Futtertante, die ihm Futter gibt.
Ja, auch das, aber er orientiert sich an dir, du gibst ihm Sicherheit, ein schönes Zuhause und Liebe. Ja. Okay. Das sind ja wichtige, sehr lebenswichtige Dinge, die wir alle brauchen und die du Charlie gibst. Und unter Hunden ist es so, wenn man sich wieder trifft nach einer Trennung, dann zeigen vor allen Dingen die in Anführungsstrichen Rangniederen, den Ranghöheren gegenüber, diese Demuts Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Schlecken am Gesicht
das mag er auch so
oder sich
gerne.
Hinlegen, auf den Rücken drehen. Ja. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie Angst vor uns haben, was auch viele Jahre so interpretiert wurde. Die klassischen Beschwichtigungssignale wurde dann gesagt, oh Gott, dein Hund hat Angst vor dir und deswegen legt er sich auf den Rücken. Es hat damit
aber
nichts
er freut
zu tun.
Sich ja,
es ist genau, es ist ein Begrüßungszeremoniell der Hunde, mit der von unten nach oben ein soziales Gefüge auch bestätigt wird, ohne, und das ist das Entscheidende, was wir daraus lernen müssen, ohne, dass wir mit Gewalt unseren Führungsanspruch durchsetzen müssen. Also die Hunde bestätigen von unten nach oben, dass wir ihre Geliebten, jetzt vermenschliche ich das immer, Mamas und Papas sind, aber irgendwie sind wir das ja. Wir sind ja in der Rolle der Eltern für die Welpen oder für die jungen Hunde.
Das ist doch bei meinem Menschensohn genauso. Wenn ich mal nach Hause komme nach
dann
zwei
springt
Tagen,
er dir in Arm.
Dann freut er sich einfach.
Und ich muss
nicht betteln. Tja, wann kriege ich bitte einen Kuss? Und
das würde mich sehr besorgt machen.
Genau,
wenn
sonst
das so
sagt er mich, nein, weil er keinen Bock hat. Ja. Aber wenn ich mal zwei Tage nicht da war, dann kommt er hier nämlich mit seinem Popo angewackelt und freut sich halt natürlich.
Und auch da kann man wieder Menschen und Hunde ein bisschen vergleichen. Aber bei Hunden ist es eben extrem so, dass sie dann dieses Unterwürfigkeitsverhalten zeigen, das eigentlich zu dem Begrüßungszeremoniell, in dem Fall von den Tieren, die eben halt bei uns im Zusammenleben nie ganz erwachsen werden wie Hunde, das ist immer die Neotonie, die zeigen das uns gegenüber. So, das war jetzt dieser kleine Ausflug. Deswegen, also dieses auf den Rücken legen hat was schon auch mit den Demutsverhalten zu tun, aber ohne, dass es da bedeutet, dass er sich dir unterlegen fühlt, sondern es gehört einfach ins Verhaltensrepertoire der Hunde dazu, zur Begrüßung.
Aber es gibt natürlich wie immer Individuen, die das eine mehr und das andere weniger machen.
Und es gibt jetzt solche Individuen wie Charlie, die es lieben, am Bauch gekrault zu werden. Ja, Nox zum Beispiel macht es gar nicht.
Nee, ich würde Nox würde mich gar nicht anzufassen, obwohl ich ihn schon fünf Jahre kenne.
Ja. In ganz seltenen Situationen dreht er sich mal auf den Rücken und dann will er seine Brust gekrault haben. Meistens morgens ist so die Stimmung, da hat er Bock drauf. Ja. Im Laufe des Tages hat er eine zu starke Anspannung. Er ist ja immer so ein Hund, der eher so ein bisschen guckt. Er ist Polizist, er muss alles regeln. Meint er zumindest, dass es sein Job ist.
Wir brauchen noch mal so ein Kinderbuch oder so ein, weißt du, wo Nox wirklich mit so einer Polizeiuniform ist. Das müssen wir irgendwann mal, musst du das mal veröffentlichen, bitte. Das ist so, es wäre ein super süßes Kinderbuch.
Ich sag Entschuldigung, immer, Leute, aber. Ich weiß schon, wie es heißt, die Noxizei.
Die Noxizei. Geil. Ja. Ja. Also,
genau. Und Polizisten wollen nicht so gerne am Bauch gekrault werden oder vielleicht privat mal, aber nicht, wenn sie in ihrer Uniform unterwegs sind. Und so ist Nox eben halt auch tagsüber. Charlie nicht. Charlie ist ein Hippie. Ein Hippie, der sich auf dem Rücken, der immer überall Herzchen und alles ist schön. Deswegen mag er das gerne. Und natürlich, jetzt kommen wir mal zurück zum Thema, möchte er gerne am Bauch gekrault werden, weil er das gerne mag. Dieses Gefühl von dir, von deiner Hand, nicht von meiner, sondern von deiner, von der Madita-Hand, weil ihr beide zusammen habt ein individuelles Begrüßungs- und Kuschelverhalten und danach sehnt er sich und das kriegt er in dem Moment von dir. Also er erreicht das, was er möchte. Von daher war das Beispiel auch gut gewählt. Es ist eine Art der, in Anführungsstrichen, Manipulation. Er möchte ein Verhalten von dir erwirken und er erreicht es.
Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, ihr Lieben. Also alle, die da draußen denken, das ist, also auch wenn euer Hund euch zum Beispiel lieb anguckt, dann gebt ihm natürlich das zu essen, was er möchte. Ich habe so ganz viele Beispiele, die bei uns jeden Tag stattfinden. Die könnte man jetzt als Manipulation deklarieren. Für uns ist das hier Alltag.
Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Man sieht dabei zum Beispiel dieses Betteln am Tisch.
Ja, habe ich hier richtig gut dran erzogen. Das ist
super.
Habe ich super gemacht.
Hast du ganz toll gemacht. Aber es ist gut, weil dadurch können wir nämlich das Thema auch nochmal angehen. Betteln am Tisch ist ja auch sowas, da guckt der Hund ja meistens nicht nur in unser Gesicht, sondern er guckt auch zum Teller, wo dann das Würstchen drauf liegt oder der Schokokeks und dann wieder zu uns und wieder zum Teller. Und wieder zu uns. Und was er vor allen Dingen auch...
Er holt sich mein Okay.
Er holt sich, ja, so oder er würde so gerne dir signalisieren, du Mensch, hast da Daumen und Zeigefinger, könntest du bitte diesen Keks nehmen und Richtung mein Maul bewegen?
Ja.
So, das versucht er uns damit zu sagen, klar. Aber vor allen Dingen, was super spannend ist, und das hat die Forschung zum Beispiel mal hingeguckt, ist der Blick dabei, der Bettelblick. Die Hunde ziehen nämlich dabei die Augenbrauen zusammen. Es entsteht diese süße Falte auf der Stirn. Bei manchen Hunderassen mehr, bei anderen weniger. Rhodesian und Ridgebacks können das richtig gut. Unglaublich niedlich. Und die Augen werden größer. Also die bedienen komplett das Kindchenschema. Und wer diesem Hundeblick widerstehen kann, also Madita offensichtlich nicht, so wie sie gerade guckt. Manche sind ein bisschen härter. Ich zum Beispiel kriege das meistens ganz gut hin. Meine Kinder gar nicht. Und mein Mann ist eigentlich auch ganz gut da drin, aber ich glaube, wenn ich nicht da bin, wenn ich mal wieder auf Drehreise bin und Nox ist mit ihm alleine, dann fällt schon mal was runter, weil ich immer wieder beobachte, dass Nox sich bevorzugt zu meinem Mann hinstellt oder zu meinen Kindern, wenn am Tisch gegessen wird. Zu mir komischerweise kommt er nicht. Also die Hunde wissen schon ganz genau, bei wem kann ich was holen und bei wem setze ich diesen Bettelblick besonders intensiv und geschickt ein. Und dieser Bettelblick zum Beispiel, der wurde untersucht und zwar von einer Arbeitsgruppe um Juliane Kaminski von der Universität Portsmouth in England. Und die haben sich das mal genauer angeguckt. Und zwar haben sie da wieder mal so Forschung vom Menschen genommen. Das ist, aus den 70er Jahren ging das schon los, dass man angefangen hat, die Mimik, also die Muskelgruppen im Gesicht, die bestimmte Mimiken bei uns Menschen verursachen, dass man die alle analysiert hat, welcher Muskel sorgt für welche Mimikveränderung, um es auf so eine sachliche, fundierte, emotionsfreie Ebene zu bringen. Also Wissenschaft.
Emotion auf eine
emotionslose Ebene. Ja, das ist ja das, was man immer der Wissenschaft nicht vorwerfen darf. Du interpretierst das da rein.
Ja.
Man wollte nämlich gucken, ob wirklich die Mimik dazu führt, bestimmte Muskelgruppenbewegungen im Gesicht, ganz neutral betrachtet, zu einer anderen Reaktion des, einer Reaktion des Gegenübers. Das hat man mit Menschen gemacht. Eben ganz, ganz viele Action Units wurden die genannt. Also Aktionseinheiten der Muskeln gibt's ganz viele bei Menschen, weil wir eine wahnsinnig differenzierte Gesichtsmuskulatur haben, weil wir so differenziert über unsere Mimik miteinander auch kommunizieren. Aber Hunde tun das auch. Hunde haben auch eine richtig gut ausgeprägte Mimik und vor allen Dingen haben sie das Mimikspiel tatsächlich dem Leben mit Menschen angepasst und andere Studien haben gezeigt, dass sie sehr gut in der Lage sind, die Mimik von Menschen auch richtig zu interpretieren. Also ohne, dass wir irgendeine Lautäußerung machen, beachten sie, wo wir hingucken und wie wir unsere Gesichtsmuskulatur bewegen und schließen daraus Informationen für sich. Also Hunde sind gut darin, unsere Mimik zu lesen. Und wir sind meistens nicht so gut, aber eine Sache können wir sehr gut verstehen, das ist, wenn Hunde betteln. Weil das sieht so niedlich aus. Und da haben sich die Wissenschaftler mal angeguckt, ist es vielleicht etwas, was sich im Zuge der Evolution entwickelt hat, um uns Menschen auch zu manipulieren in irgendeiner Weise? Und dazu haben sie eben halt diesen Hundemimiken auch, diese Action Units. Also
die, aber sorry, ich muss mal ganz kurz fragen, diese Action Units, das interessiert mich jetzt wissenschaftlich, kleben sie den Punkte ins Gesicht?
Oder? Sowas in der Art, so musst du dir das vorstellen.
Das, also, aber das müssen ja auch trainierte Hunde. Aber
nein, die haben erstmal immer an Modellen das geguckt, welche Muskelgruppen, ne, Anatomie, man. Ja. Das waren auch wirklich Anatomen, die das dann so, heißt es Anatomen? Ja, ne? Anatomie-Leute. Anatomie, ja. Die haben dann wirklich geguckt, welche Muskeln sind für welche Bewegung zuständig im Hundegesicht. Da gibt es dann so Zeichnungen, wo man das genauso sieht. Ja. Und dann sieht man, diese ganzen Action-Units sind so mit Punkten beklebt. Und dann gibt es eine, die heißt Action-Unit 10. Und die ist dafür zuständig, dass wir diese, dass die Hunde diese inneren Augenbrauen, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, ich mach's mal Dieter gerade vor, nach innen so hochziehen und dabei süß. Entsteht diese Falte.
Okay, die kriegt jetzt gleich einen Keks. So süß sieht sie
wieder aus. Gleich einen Keks, weil ich das hier gerade mache. Genau. Das können Hunde und das können übrigens Wölfe nicht so gut. Also es ist wirklich was, was sich im Zuge der Evolution, der Domestikation, nicht Evolution, Domestikation entwickelt hat im Zusammenleben mit uns Menschen. Und haben sie einen fiesen Versuch gemacht. Sie sind ins Tierheim gegangen und haben Hunde gefilmt, wie sie die Menschen angucken, die vorbeigehen. Und haben geguckt, welche Hunde werden adoptiert.
Und die das können.
Die das können. Da war die Zeit, die sie im Tierheim verbracht haben, sehr viel kürzer. Weil die Menschen sich haben manipulieren lassen durch diesen, also
ein
nicht.
Glück.
Ja, ist zum Glück. Wir tun nur die so leid, die das nicht können, weil die schlechte Erfahrungen ja, mit Menschen gemacht haben. Stimmt, die sitzen dann da länger und einer kann sagen, ja.
Scheibenkleister.
Ja. Ja, aber und die so sowieso durch irgendwelche bescheuerten Zufälle im Tierheim gelandet sind und eigentlich gut drauf sind in Kommunikation mit Menschen, die gucken traurig und kommen dann schneller raus.
Ja, stimmt, das ist unfair.
Das sei ihnen gegönnt, aber
genau, ja. Genau, es sei ihnen gegönnt. Ja, ja, ich weiß, ja. Was du sagen willst.
Gott, wir sind schon wieder so emotional, Madita. Aber egal, das hat diese Studie ergeben. Und dann waren sie aber neugierig und wollten herausfinden, setzen Hunde das denn bewusst ein?
Natürlich. Also
das, ja, das sagst du jetzt so, aber wenn wir
aber das. Sonst würde ich ja denken, dass sie dumm sind. Wenn sie das nicht bewusst einsetzen würden, dann würde ich ja denken, sie sind doof.
Und alle aber anderen Hundehalterinnen und Hundehalter draußen werden das jetzt genauso sehen wie du. Und übrigens, Juliane Kaminski hat selber auch einen Hund, der das super eingesetzt hat, diesen Action Unit 10. Übrigens, einen Rhodesian Ridgeback hatte sie, der ist leider schon verstorben. Und deshalb haben sie mal geguckt, wie ist es denn eigentlich? Wenn ich ein Würstchen in der Hand habe, Versuchsaufbau jetzt. Ich stelle mich.
Achtung, wir stellen uns vor, wir haben alle ein Würstchen in der Hand.
Ihr habt ein Würstchen in der Hand und stellt euch mit dem Würstchen in der Hand vor euren Hund und guckt ihm ins Gesicht und schaut mal, was macht er.
Ja, setzt er sich sofort hin und macht natürlich ein super süßes Gesicht.
Fängt an zu sabbern und dann guckt er zu euch und guckt er dann, und das ist jetzt die entscheidende Frage, guckt er dann niedlich oder guckt er einfach nur hin und her? Und dann müsst ihr das Ganze vergleichen, indem ihr euch mit dem Rücken zum Hund hinstellt. Hinterm Rücken sozusagen das Würstchen habt. Und dann wurde gefilmt, gucken die Hunde dann auch niedlich.
Und?
Genau. Und da wurde gezeigt, die Hunde sind durchaus aufgeregt, wenn so ein Würstchen ihnen vor der Nase liegt. Aber sie gucken nicht niedlich. Dann gucken sie nur gierig. Und sobald der Mensch sich umdreht, fangen sie an, nicht alle und unterschiedlich stark. Da gibt's wieder Persönlichkeit und Rasseunterschiede. Aber im Schnitt signifikant, und das ist immer das Entscheidende in Forschung, signifikant ändern sie ihre Gesichtsmimik. Also ja, man könnte ihnen unterstellen, da sind die Führerscher natürlich immer ganz vorsichtig mit solchen Formulierungen, das ist jetzt meine Formulierung, man könnte ihnen unterstellen, dass sie versuchen, uns zu manipulieren, dass wir ihnen das Würstchen geben. Und als Hundehalterin sage ich, na klar,
natürlich.
Meine Hunde sind nicht doof. Natürlich will Nox das Würstchen dann haben und versucht mir das zu zeigen. Und weil er weiß, irgendwie bei Jannis, also meinem Mann oder meinen Kindern, hat er noch mehr Erfolg, guckt er da besonders niedlich.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, also das erinnert mich an mich selber. Also es ist halt einfach so, ich mache es ja nicht. Dieses Manipulieren oder etwas bewusst machen oder wie man auch immer das nennen möchte, ist ja nicht unbedingt etwas Negatives, sondern es ist halt einfach, das mache ich ja, wie du sagst, auch in meinem Alltag andauernd. Also keine Ahnung. Irgendwie jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, ich werde angehalten, ich bin 10 km/h zu viel gefahren, da würde ich ja nicht das Fenster runterschrauben und sagen, oh, also, oder Polizist, was halten Sie mich hier denn an? Und damit ich hier noch Stunk mache, sondern mein intuitives Malita-Verhalten ist, dass ich das runterschraube und sage, es tut mir total leid, egal was ich gemacht habe, ich mache es nie wieder. Und dann mache ich halt auch diese Rehaugen und versuche wieder auszusehen wie 20 und denke, irgendwie, wenn ich ganz nett bin, dann passiert bestimmt nichts.
Aber du meinst es auch ernst in dem Moment ein bisschen. Du hast Reue.
Genau, ich habe Reue. Ich meine es ehrlich, aber ich habe gelernt, sozusagen mein Verhalten. Ich habe halt einfach gelernt, mit Nettigkeit komme ich weiter, mit Freundlichkeit komme ich weiter. Das ist ja auch schon eine Art von Manipulation. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Das ist absolut richtig. Und genau. Das ist das perfekte Beispiel.
So, ja. Und so genau so macht er es auch. Er macht es ja nicht mutwillig, böswillig, manipulierter ein, sondern er hat gesagt, mit Nettigkeit komme ich weiter. Ich mache einfach ein ganz nettes Gesicht, dann kriege ich dieses Würstchen so.
Und da sind wir bei einem super anderen Beispiel, zum Beispiel dem Müll ausräumen.
Ah! Das hat meiner noch nie gemacht.
Ach, was für ein braves Hündchen. Also, da muss ich aber sagen, Nox auch nicht, aber Erna.
Echt?
Meine Husky-Mischlingshündin. Oh, so traurig, wenn wir gegangen sind. Ich war nur 10 Minuten weg, komm zurück. Die muss sofort angefangen haben, den Müll auszuräumen, sobald ich die Tür geschlossen hat. Drama-Queen, wenn ich gehe ohne sie und dann bin ich weg, sagt sie so, selber schuld, du blöde Kuh, geht an den Müll und fängt an, den auszuräumen. Sie hat Türen aufgemacht und alles, das Mistvieh, ne? Der intelligenteste Hund, den ich jemals gehabt haben werde, mit einer krass kriminellen Energie. Ich bewundere sie bis heute. Also Erna hat Türen aufgemacht, das war echt eine Zumutung, dieser Hund, aber eben halt auch echt erstaunlich, was sie so geleistet hat. Dann komme ich zurück und ich sehe nicht, dass in der Küche der Müll ausgeräumt wurde. Und mein Hund fängt schon an, mich zu beschwichtigen.
Was hat sie gemacht?
Das ist eben halt das Drehaugenprinzip von Madita, wenn der Polizist ans Fenster kommt und sagt, Sie sind aber zu schnell gefahren, junges Fräulein. Ach, das darf man ja nicht mehr sagen. Nee.
Altes Fräulein?
Nein, Fräulein, ja, gibt's ja gar nicht mehr. Junge Frau.
Ja, genau.
Und Erna sieht, warum macht sie das? Und das ist ja, ach, das übrigens, dazu gibt es auch noch bald eine Folge, ne? Haben Hunde ein schlechtes Gewissen? Wir wollen jetzt nicht zu viel vorgreifen. Aber ich sag euch jetzt schon mal, Hunde haben gelernt, genau wie Madita gelernt hat, das wird teuer, wenn sie geblitzt wurde, haben Hunde gelernt, dass wir wütend werden, wenn wir umgekippte Mülleimer sehen. Dass dann irgendwie wie unsere Haut- und Gesichtsfarbe sich ändert.
Ja,
unsere genau. Mimik sich ändert. Und weil das Hunde gelernt haben, ab einem bestimmten Alter fangen sie an, sich entsprechend zu verhalten. So, und Erna weiß, dass der Müll da rumliegt und fängt an, mich schon im Vorfeld manipulieren zu wollen, weil sie gelernt hat, wenn sie sich so verhält, bin ich nicht ganz so böse, wie wenn sie sich frech verhält.
Und hat es funktioniert?
Natürlich immer. Ich lasse mich krass manipulieren von meinen Hunden, ist doch klar.
Wie süß. Auch Erna
Maus. Ich muss dann auch mal lachen, weil ich den Hund ja so cool fand. Der ist ja, oder bis heute, sie ist jetzt leider nicht mehr da, aber bis heute, das ist mega. Dieser Hund, der hat mich immer wieder so überrascht und oft habe ich mich so geärgert über sie. Und natürlich fand ich es manchmal auch nicht witzig, wenn sie eklige Dinge getan hat, wie sich in Igelkacke wälzen und so hinter meinem Rücken.
Oh, aber Igelkacke ist doch ganz süß im Gegensatz zu
Fuchskacke.
Oder Menschenkacke gibt es ja hier.
Fischaras war auch. Menschenkacke.
Ja, in der Stadt hier, wir haben ganz andere Probleme.
Nee, okay.
Igelkacke.
Katie
kommt ja vom Land. Ich komme aus der Stadt und denke nur, Igelkacke, das ist doch total süß.
Stimmt,
wir haben hier ganz andere Probleme.
Fuck, einer meiner Hunde hat sich auch mal neben so einer, deshalb sage ich mal Bauarbeiterkacke, weil ich neben so einer Baustelle war, in so einem schlimmsten Durchfall. Und das habe ich aber so schlimm. Und ich musste noch mit dem Auto fahren. Egal, wir schweifen ab, Madita.
Wir schweifen ab. Okay. Also aber können wir uns denn einig werden im Sinne von, wollen Hunde uns manipulieren, dass wir sagen, ja, weil sie einfach gelernt haben?
Du bist sehr klug. Ja, ich bin da immer so vorsichtig, weil wir müssen auch immer aufpassen, dass wir Hunden nicht zu viel unser eigenes Denken unterstellen. Hunde,
das ich sage ja nicht, dass sie wissen, 2 + 2 = 4, obwohl sie das inzwischen auch wissen, ehrlich gesagt.
Anderes Thema. Nein, ich glaube, das ist eben halt immer so die Gefahr, weil sie sich so wahnsinnig gut an uns angepasst haben, an das Zusammenleben mit uns Menschen, haben sie auch ähnliche Strategien. Sie haben ähnliche Krankheiten entwickelt wie wir, aber auch ähnliche Strategien im Umgang mit uns, weil sie wissen, wie wir ticken. Aber du hast recht, es ist natürlich eine Sache, die im Laufe des Lebens entsteht. Also zum Beispiel ein Welpe, der zum ersten Mal den Mülleimer ausräumt, wird daneben stehen und wedeln und sagen, guck mal, was ich gemacht habe.
Voll toll.
Cool, ne? Und dann macht er die Erfahrung, dass wir das nicht so geil finden. Oder ein Hund, der sich das erste Mal in Kacke wälzt, kommt auch raus und findet sich geil und realisiert dann, dass wir das nicht so geil finden. Also es ist ein Lernprozess und sie werden immer besser da drin, vorauszuschauen, vorauszuahnen, was wir als nächstes tun werden und wie man mit uns umgehen könnte. Deswegen ist das auch so, Eine Studie muss ich nochmal schnell erwähnen, bevor die Zeit wieder abgelaufen ist, weil die so, so cool ist.
Auch da, von Frau Kaminski?
Nein, die kommt aus England. Aus England, das war ja...
Das ist zwar eine Deutsche, die aber eben halt in England forscht.
Nee, das ist eine Studie, die, das ist auch irgendwo, ist hier, Manchester, Salford University war das. Und da haben die wollten die untersuchen, was für Signale Hunde einsetzen, um uns zu bestimmten Handlungen zu bewegen. Also wir hatten ja eben schon Betteln am Tisch und so weiter. Aber es gibt ja auch sowas wie, was Nox zum Beispiel macht, wenn ich mal vergessen sollte, dass sein Wassernapf leer ist.
Ach, was macht er dann?
Dann kratzt er im Lapp und guckt mich an.
Schlau.
Und dann reagieren wir drauf. Also auch das hat er natürlich gelernt. Irgendwann hat er drin gekratzt, wahrscheinlich aus Verzweiflung, der arme Hund. Oh Gott, hoffentlich kriege ich jetzt nicht eine Anzeige. Es ist mir schon passiert, dass das Napf mal leer war. Und dann hat er gelernt, klar, die Menschen reagieren drauf. Und das macht er jetzt so, also kommt nicht häufig vor, aber manchmal macht er es. Und er hat auch schon mal gekratzt, als er Hunger hatte.
Ja, schlau.
Und dann zeigt er mir, er hat Hunger. Also ich finde es gut.
Ehrlich gesagt, bei Nox ist ja auch so, er ist ja wirklich wahnsinnig schlau. Also ich meine,
ja, also anders schlau als Erna zum Beispiel. Er ist ein super Streber. Er würde niemals Müll ausräumen oder niemals ein Fenster oder eine Tür aufmachen. Das macht er nicht. Alles, was verboten ist, macht er nicht. Das ist so ganz, ganz brav. Aber er lernt unheimlich schnell. Also er probiert irgendwas aus, hat Erfolg und dann merkt er sich das sofort. Also er ist da sehr schnell also wie bei uns Menschen auch, gibt es unterschiedliche Arten von Intelligenz bei Hunden auch. Und da ist Nox einfach wirklich krass schnell. Deswegen weiß er genau, wenn er das und das tut, werde ich reagieren und was anderes machen. Also was er sich wünscht. Wasser oder Futter nachfüllen. So, und das sind die sogenannten Referencing Signals. Das heißt übersetzt wie Referenzsignale. Ich möchte eine Handlung, die du tust, und vollziehe eine andere Handlung, wo ich weiß, dass du die daraufhin tun wirst. Ich hoffe, das war verständlich.
Ja, verstehe.
Genau.
Also das finde ich logisch. Das ist einfach, das hat jetzt auch nichts Manipulierendes unbedingt. Das heißt, ich will was, gib mir.
Schon auch.
Ja, aber es ist ja kein Battle, es ist ja nichts nett. Also es hat nichts Wertendes mit nett oder unnett oder so. Es ist halt einfach, ich habe Durst oder Hunger.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich habe ein Bedürfnis. Kannst du mir das erfüllen?
Genau, ich habe ein Bedürfnis. Ja. Also wie kratzen an der Tür, ich will raus.
Ja, genau. Sehr gut, sehr gut.
Mit dem Battle. Ja, aber irgendwie das mit den Augen hat was Emotionales. Das mit der Pfote hat für mich nichts Emotionales. Es hat eher ein Mach bitte.
Ja, aber was ist, wenn Charlie jetzt kommt und dir ein Spielzeug vor die Füße wirft? Das ist auch emotional. Dann wirst du sofort so, er will mit mir spielen, das ist so süß. Dann guckt er mal, dann geht er auch vielleicht so runter, macht die Spielverbeugung und guckt dich so lustig an mit so viel Weiß im Auge. Auch das sind alles so Signale, die er dir sendet. Er ist in Spielstimmung und er möchte dich emotional infizieren, damit du auch Lust hast zu spielen.
Stimmt.
Das heißt, er guckt schon, dass er dich emotional in eine andere Stimmung versetzt. Richtig. Du sitzt vielleicht gerade im Jogginganzug auf dem Sofa und wolltest deine Lieblingsserie gucken und er kommt da mit seinem Seil an.
Im Moment Dating Naked.
Ich noch nicht.
Das ist ganz krass. Leute, das müsst ihr, Entschuldigung.
Okay.
Also für alle, die so einen Spleen haben, ja, das ist wirklich, also ich liebe ja so auch Reality-Sachen manchmal und Dating Naked ist wirklich interessant.
Ist das mit dieser Paula? Wir dürfen keine Werbung machen.
Das ist nicht mit Paula.
Ah, okay.
Nee, das ist nicht mit Paula, das ist mit einer Influencerin, die ich vorher nicht kannte als Moderatorin und da habe gedacht, das kann man noch gar nicht gucken, dass alle Leute die ganze Zeit nackt sind, wie beim FKK. Aber ich habe jetzt schon ziemlich viele Folgen geschafft.
Okay, wenn man drauf steht.
Wenn man drauf steht.
Ich muss mal gucken. Vielleicht gebe ich ihm mal eine Chance und gucke mir das einmal an.
Ich schweife ab. Es ist einfach manchmal, das ist halt, manchmal muss ich sowas gucken, weil es einfach echt, der Cast ist gut. Der Cast ist gut. Okay. Also weiter geht's wieder zu den Hunden, die nicht nackt sind.
Die sind nicht nackt, genau. Also zumindest tragen sie sehr viel.
Aber mit den Augen kriegen sie mich zu allem eigentlich.
Ja, genau.
Oder mit der Pfote. Charlie zum Beispiel, der hat immer, wenn er zum Beispiel gestreichelt werden will, dann nimmt er auch manchmal nicht nur seine Augen, sondern wenn man dann nichts macht, dann macht er das so, kennt ihr das, dass er die Pfote nimmt und dann die auf dem Arm tut? Also so, dass er mir sagt, hier, nicht kratzen, sondern so wie, also dieses süße...
Nimm mal deine Hand jetzt und tu die mal an meinen Körper und streichle mich.
Genau, das macht er zum Beispiel.
Ja, und das ist zum Beispiel auch was, also da gibt es natürlich jetzt Hunde-Expertinnen und Experten, in Anführungsstrichen da draußen, die sagen, dein Hund, das ist ein Terrorzwerg. Also
voll süß.
Haben wir ja schon das Thema, ne? Ja. Also wir sind da ja anderer Meinung, wir finden das total in Ordnung und auch diese Folge, finde ich, sollte euch dazu bringen, fasziniert zu sein von der Kommunikationsvielfalt unserer Hunde, weil genau dabei geht es mich bei Referencing Signals, um mal zurückzukommen. Hunde kommunizieren in unsere Richtung. Meistens ist es ja so, dass wir unsere Hunde zutexten und dass wir ständig was von ihnen wollen, was sie machen sollen. Aber Hunde machen das in zunehmendem Alter eben halt immer differenzierter, dass sie auch in unsere Richtung kommunizieren und uns mitteilen, was sie gerne würden. Oder dass sie uns versuchen, in eine andere emotionale Stimmung, um bei dem Spielbeispiel zu bleiben, zu versetzen. Und das können sie, weil sie uns so gut lesen können, weil sie uns als Individuen kennen und uns als Menschen mit unserem Menschenverhalten richtig eingeschätzt haben. Und dazu nutzen sie ganz gezielt ihr Hundeverhalten und passen das unserem Menschenverhalten auch irgendwo an. Und diese Referencing Signals wurden eben untersucht, und zwar mit einer Methode, die gerade super am Kommen ist in der Wissenschaft. Hm? Und das ist die Citizen Science, also die Bürgerwissenschaft. Das heißt, wir Menschen werden einbezogen. Wir werden gefragt, könnt ihr bitte in eurem Alltag Daten sammeln und die uns zur Verfügung stellen, damit wir Wissenschaftler mehr erfahren, mehr lernen darüber, wie das eigentlich wirklich ist. Also weg aus dem Labor, rein in das normale Leben. Total, ja. Gerade mit Hunden. Ja. Wenn du mit Hunden dich ins Labor begibst, kannst du verschiedene lustige Studien machen, aber meistens verhalten sich Hunde da anders als zu Hause. Klar. Und deswegen wurden bei dieser Studie 34 Menschen aufgefordert, ihre Hunde zu filmen im Alltag. Und dann wurde geguckt, wie viele Referenzsignale finden wir im Umgang der Hunde mit uns Menschen. Und es wurden, ich muss mal auf meinen Zettel gucken, 47 gefunden. Insgesamt eingereicht wurden 242 Filme. Also aus 242 Filmen wurden 47, fast 50 Referenzsignale gefunden. Das finde ich ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal überlegt, bei 37 Hundehalterinnen und Hundehaltern. Und dann wurde nochmal geguckt, okay, welche sind die häufigsten, die sich bei allen ungefähr gleichen? Und dann sind sie auf 19 gekommen. Und das finde ich immer noch viel, fast 20. Die fast alle Hunde gezeigt haben. Und das waren die Klassiker, was du eben auch schon erzählt hast mit Charlie, kraul mich, gib mir fressen oder trinken, öffne die Tür oder ich möchte gerne mit dir spielen. Das waren so die Klassiker, die wir alle aus unserem Alltag kennen. Und das ist eben halt so dieses Entscheidende. Hunde können nicht sprechen. Das heißt, sie müssen sich im Zusammenleben mit uns im Laufe ihrer Lebenserfahrung irgendwelche Gesten überlegen, wie sie unsere Aufmerksamkeit erregen können und wie sie sich uns mitteilen können. Und das finde ich wahnsinnig intelligent. Das ist was wirklich Einzigartiges, weil natürlich die Beziehung zwischen Mensch und Hund wirklich auch einzigartig ist. Die Nähe, die aber auch die Qualität der Kommunikation, wenn wir das zulassen, dann können Hunde auf diese Art und Weise wahnsinnig differenziert am Ende ihres Lebens, umso älter sie werden, eben halt immer mehr mit uns kommunizieren. Und der Grad der Innigkeit, Vertrautheit der Beziehung und der Vielfalt der Verhaltensweisen innerhalb einer Beziehung, und das macht ja eine besonders gute Beziehung aus, dass man sehr viele unterschiedliche Ebenen hat, in denen man toll zusammen interagiert, die wächst. Und wenn man das einem Hund nicht zugesteht, und damit bin ich wieder bei den Hundetrainerinnen und Trainern, die sagen, Terrorzwerg, ja, natürlich müssen wir aufpassen. Und da hatten wir auch schon in einer anderen Folge, dass ich beim Nox zum Beispiel ganz klare Signalwörter habe, die ihm sagen, das ist nämlich zum Beispiel meins, ist jetzt nicht. Wenn er das von mir hört, dann weiß er, er braucht gar nicht weiter zu versuchen, mich irgendwie zum Spielen zu motivieren. Zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt nicht, dann nehme ich gerade einen Podcast mit Madita auf und kann jetzt gerade nicht mit ihm spielen.
Ich würde Nox immer vorziehen.
Also das ist Nox Madita.
Also Leute, nicht, dass ihr denkt, dass Nox nicht spielen darf. Nox dürfte immer zwischendurch spielen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Okay. Nox darf bei mir alles.
Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Bei mir jetzt meistens, lass mich sehr oft überreden, aber nicht immer.
Gut, wir wissen ja alles.
Dann könnte ich ja gar nicht arbeiten. Ich könnte keine Hundebücher schreiben, ich könnte keinen Podcast mit Madita aufzeichnen.
Du könntest uns nicht helfen. Du könntest uns allen nicht helfen, Schatz. Es ist alles richtig, so wie du es machst.
So, aber dadurch sind wir, ich finde, jetzt bin ich so mit bei allem angekommen, was ich sagen wollte. Das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Also dieser Trend, den man immer so sieht, dass dein Hund läuft zur Terrassentür, weil er würde gerne im Garten draußen liegen. Weil da die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Und dass das schöner ist, als drin im Wohnzimmer. Und weil man vielleicht auch ein bisschen was mitbekommt von der Umgebung. Dann die Tür nicht aufzumachen, weil dann lässt man sich ja von seinem Hund terrorisieren, finde ich einfach.
Ich finde es
furchtbar.
Ja, genau. Ich finde es einfach unhöflich.
Also unhöflich, respektlos dem Hund gegenüber.
Ja, genau. Ich denke, das brecht mir keinen Zacken aus der Krone. Echt nicht. Ja.
Es gibt Hunde, bei denen muss man ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich würde ich das, ich glaube, dann liegt das Problem ganz woanders. Aus Anfang an schon irgendwie in einer verqueren Grundeinstellung zum Hund. Ich würde meinen Hund immer, wenn er raus möchte, rauslassen. Es sei denn, er ist wie so eine Katze, die dann gleich wieder rein möchte und wieder raus und wieder rein. Dann würde ich irgendwann sagen, ey, kannst du dich bitte jetzt mal entscheiden?
Ja, oder er springt zu den Nachbarn oder oder beißt die Katze von nebenan oder umgekehrt.
Das sind natürlich so Situationen. Nein.
Richtig, ihr wisst schon, was wir meinen.
Ja, genau. Aber so grundsätzlich, überlegt euch ein Signalwort, das dem Hund sagt, jetzt nicht zum Beispiel. Dass der Hund weiß, er braucht nicht länger rumbetteln, weil geht gerade nicht, Tür aufmachen, weil draußen gerade Bauarbeiter sind, die er vielleicht beißen möchte. Nein, dann natürlich jetzt nicht. Aber ansonsten ist es sein gutes Recht, seine Bedürfnisse uns mitzuteilen. Und es ist schön, wenn Hunde möglichst viele unterschiedliche Referenzsignale entwickeln in der Kommunikation mit uns Menschen. Für mich ist das ein Zeichen einer wahnsinnig hohen Qualität einer Mensch-Hund-Beziehung.
Oh, schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Diese Folge war wundervoll. Oh, wirklich. Ich habe gedacht, was sollen wir denn darüber sprechen? Wollen Hunde uns manipulieren? Was soll ich denn da fragen? Ich wusste gar nicht so viel, was man da sagen. Aber es ist doch, das ist ja auch das Schöne, dass man hier wirklich immer die ganze Zeit super viel dazulernt. Muss man aber sagen, dass das auch alles aus Katies Gehirn stammt. Doch. Aber so soll es auch sein, Schatzi.
Nein, du stellst die richtigen Fragen und dann ploppt es und dann kommt das raus und das nennen wir hier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen.
Richtig. Also ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit hier bei 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen und hört auch gerne unsere anderen Podcast-Folgen an. Da ist viel, viel, viel Wundervolles und Lustiges dabei. Wir sagen tschö mit Ö. Wir haben euch lieb.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.